Ich spreche jetzt mit Ayosha aus der Redaktion. Er hat sich in seiner Masterarbeit mit Smartphones und den mit ihnen zusammenhängenden Machtbeziehungen auseinandergesetzt. Hallo Ayosha, schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, guten Morgen. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast dich in deiner Masterarbeit mit Handys und Macht auseinandergesetzt. So, Macht, das ist, glaube ich, das Letzte, an was ich denke, wenn ich an Handys denke. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
Das hat verschiedene Komponenten. Also auf der einen Seite habe ich mich im Laufe von meinem Studium, das sich vielleicht etwas irregulär lang gezogen hat, immer wieder mit verschiedenen Fragen rund um Machtausübung in der Gesellschaft beschäftigt. Also ich habe Politikwissenschaft studiert, das vielleicht da so vorneweg. Und da ist ganz häufig dann für mich persönlich immer die Frage gewesen, wie Menschen praktisch Gesellschaft aktiv gestalten können und sich den Einfluss von Autoritäten praktisch entziehen können und es selbst gestaltet machen können. Das war so die eine Perspektive, die ich da mitgebracht habe. Und dann kommt noch dazu, dass ich wahrscheinlich noch genau in dieser Generation bin, die nicht mit dem Smartphone direkt aufgewachsen ist, sondern das im Laufe des Älterwerdens dazugekommen ist. Und das heißt, ich habe praktisch noch miterlebt, wie es am Anfang komplett ohne Smartphone war, dann teilweise noch mit diesen ersten Handys, die noch nicht so wahnsinnig smart waren. Und dann irgendwann kam das Smartphone dazu und ich habe halt beobachtet, wie in meinem Umfeld sich Verhaltensweisen auch ändern dementsprechend. Und dann kam, als der Punkt gekommen war, dass ich endlich meine Masterarbeit schreiben musste, weil es nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun gab im Studium, gleichzeitig noch die Corona-Pandemie rein und eine riesige Debatte über die Corona-Warn-App und deren Auswirkungen. Und dann hat sich mein Technikinteresse und meine politikwissenschaftliche Auseinandersetzung praktisch einfach gefunden und das Thema hat sich so ein bisschen präsentiert.
Du hast gerade gesagt, du hast wahrgenommen, wie sich die Menschen und ihre Verhaltensweisen verändert haben durch das Smartphone. Was meinst du damit genau oder was für Veränderungen hast du da wahrgenommen?
Das fängt ganz oberflächlich damit an, dass inzwischen, wenn ich durch einen Zug laufe oder eine Straßenbahn, es nicht mehr so ist wie vor noch 10, 15 Jahren, dass die meisten irgendwas lesen, sondern dass die allermeisten vor ihrem Handy sitzen und irgendwas machen. Das ist ja nicht zwingend ersichtlich. Es sind so kleine Änderungen, die man sieht, aber auch, dass praktisch die Erreichbarkeit täglich massiv gesteigert ist. Also jeder hat ein Smartphone immer mit sich und ist da über Messenger und soziale Medien immer erreichbar praktisch. Und das gab es früher einfach nicht. Also ich konnte nicht einfach jederzeit irgendjemandem was schreiben, sondern ich musste dann überlegen, wann sehe ich die Person, wann telefoniere ich mit der Person. Und dann kam dazu, okay, ich kann jederzeit eine SMS schreiben. Und dann kam erst praktisch noch dazu, ich kann jederzeit irgendwas schreiben und irgendjemand wird schon lesen und darauf reagieren. Das sind so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind.
Wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, aber darauf kommen wir sicherlich gleich auch nochmal im Laufe des Gesprächs zu sprechen. Vielleicht noch eine Frage vorweg, wenn wir von Macht sprechen, da hat wahrscheinlich jeder Mensch auch irgendeinen Begriff davon oder eine Vorstellung. Was für einen Machtbegriff nutzt du aber, wenn du die Machtbeziehungen im Kontext von Smartphones analysieren möchtest?
Das hat sich tatsächlich, während ich an dem Thema gearbeitet habe, geändert. Ich habe angefangen mit dem Machtbegriff, den Foucault in seinen Schriften ausformuliert, der Macht definiert als die Beeinflussung von menschlichen Handlungsspielräumen, also in Abtrennung zur Gewalt, die praktisch Spielräume zu handeln wegnimmt und sagt, das muss jetzt passieren, ist die Macht etwas, was steuernd eingreift, im permanenten Widerspiel mit der Freiheit, also praktisch mit der eigenen Freiheit alles zu machen, die dann damit eingegrenzt wird. Ich habe dann im Laufe der theoretischen Vorarbeit sozusagen aber festgestellt, dass es eigentlich da noch ein bisschen differenzierter ranzugehen gilt und bin schlussendlich auf eine Machtdefinition gestoßen, die Gareth Pritchard formuliert hat in einem Artikel. Das ist ein bisschen aufbauend auf Foucault, ein bisschen weiterentwickelt und da wird unterschieden zwischen der Macht zu, der Macht mit und der Macht über. Wobei praktisch Macht definiert wird als Macht zu, die Möglichkeit, eigene Handlungsfähigkeiten zu gestalten, eigene Handlungen zu machen, eigenen Gestaltungsraum zu schaffen sozusagen. Die Macht mit bezieht sich dabei auf praktisch kollektive Macht, die entsteht, wenn wir in Gruppen irgendwie handeln und was tun. Und die Macht über bezieht sich dann praktisch auf, ich übe Macht konkret über andere Leute aus und schränke deren Handlungsmöglichkeiten ein. Und das ist diese grundlegende Analyseschema von Macht, das ich angewandt habe, in klarer Abgrenzung zur Gewalt und in diesem Wechselspiel mit Freiheit damit einbezogen.
Dieser Machtbegriff, der offenbart ja schon auch eine gewisse Dialektik. Also das Smartphone kann Menschen dazu verhelfen, Macht auszuüben, sich zum Beispiel zusammenzutun, aber sie werden möglicherweise auch darüber kontrolliert oder sie werden in irgendeiner Form, wird ihr Bewusstsein damit definiert. Wie bist du in deiner Masterarbeit mit dieser Dialektik umgegangen und welche Auswirkungen hat sie deiner Meinung nach auch?
Ich habe im Wesentlichen erstmal vor diesem Machtbegriff ausgehend mir angeschaut, was für Theorien gibt es schon über unsere Gesellschaft und über Machtauswirkungen da drin und bin da logischerweise auf ganz viel nochmal Foucault gestoßen mit seiner Theorie vom Panoptikum und Disziplinargesellschaft, aber auch auf aufbauende Konzepte von Kontrollgesellschaft, kybernetischen Systemen, Postpanoptikum und Überwachungsforschung im Wesentlichen auch ganz viel. Und habe mir daraus abgeleitet, so welche Kriterien kann ich feststellen, praktisch was macht Machtausübung aus und wie erkenne ich die? Um das dann nicht zwingend getrennt zwischen welcher Machtform, sondern einfach nur zum Schauen, wo wird Macht ausgeübt, um dann nachher zu gucken, welche Akteure üben sie aus, über wen und was bedeutet das, was für eine Form von Macht ist das dann? Also erstmal einfach nur mir anzuschauen, wie werden Smartphones verwendet, wie werden sie hergestellt, wie funktionieren sie? Welche Machtbeziehungen sind da, um dann praktisch festzustellen, was die Qualität dieser Machtbeziehung ist? Also üben sie sich über andere aus, ermächtigen sie Leute zu irgendwas, so rum. Und so diese Dialektik entsteht praktisch dann erst aus dieser allgemein gefassten Analyse heraus eigentlich.
Okay, das heißt, wir sollten jetzt noch nicht über Dialektik sprechen, sondern vielleicht erstmal über diese Machtbeziehungen. Was für Machtbeziehungen konntest du denn herausarbeiten in deiner Masterarbeit?
Ich würde vielleicht doch noch kurz zur Dialektik, die ergibt sich im Wesentlichen dann aus dem Wechselspiel zwischen verschiedenen Machtbeziehungen und die kann sehr unterschiedlich sein und ist vor allem nicht immer binär, also es sind nicht immer zwei widerstreitende Akteure sozusagen, sondern mehrere. Und das ist, glaube ich, auch so das große Ganze, was dabei rausgekommen ist, ist, dass wir beim Smartphone von einer ganzen Matrix an verschiedenen Machtbeziehungen in verschiedenen Verhältnissen zueinander sprechen müssen. Also logischerweise, die Macht geht nicht vom Smartphone aus, das vielleicht so an diesem Punkt gesagt. Macht geht immer von Menschen aus und das Smartphone ist in diesem Fokus gerückt, weil es inzwischen praktisch das Gerät ist, über dem wir ganz viel machen. Das heißt, es ist sozusagen das Tor, durch dem ganz viele Machtbeziehungen durchfließen. Wenn wir uns das jetzt praktisch anschauen, auf den verschiedenen Ebenen gibt es ein Smartphone erstmal in der Produktion schon ganz viele Machtbeziehungen, die im Wesentlichen auf der Art und Weise der Produktion bestehen, die ehrlich gesagt eine koloniale Produktionsweise ist. Die Rohstoffe werden im Wesentlichen in Asien und in Afrika mit Kinderarbeit und widerlichsten Arbeitsbedingungen aus dem Boden gezogen, in Fabriken hergestellt, wo von Arbeitnehmerrechten nichts zu sehen ist einfach. Und nach einem Modell zusammengestellt, das Outsourcing ehrlich gesagt so ein Maximum betrieben hat. Also die meisten Smartphones werden von ein oder zwei Firmen entworfen und die verkaufen dann diese Designs an die Firmen, die wir kennen, mit den großen fetten Logos. Also iPhone, Windows Phone, Blueberry gab es auch mal, LG und so weiter, wobei LG jetzt aus dem Smartphone-Markt aussteigt. Einzige Ausnahme davon Huawei. Die chinesische Firma Huawei ist die einzige, die praktisch alles im eigenen Unternehmen macht. Und das ist schon allein nur diese Produktionsebene, ist massiv eingebettet in so eine gesamtkoloniale Denkweise der Weltwirtschaft sozusagen. Und dann bin ich weitergegangen und habe mir eigentlich die Hardware selber angeschaut, die zusammenfassend ganz, ganz, ganz viele Sensoren in dieses kleine Gerät reinpackt, die alle möglichen Daten erfassen können. Ich kann nicht mal eine Zahl sagen, wie viele das sind, aber nur um so einen groben Eindruck zu bieten, so ein Smartphone hat logischerweise eine Kamera, hat ein Mikrofon und Antennen für Internet, WLAN, Bluetooth logischerweise. Aber darüber hinaus sind noch ganz viele andere Sachen inzwischen verbaut, wie zum Beispiel Bewegungssensoren, Temperatursensoren, Erschütterungssensoren, Fingerabdruckscanner, inzwischen teilweise auch so Gesichtsscanner, ein Kompass, GPS-Signale und so weiter. Und da zeigt sich, dass praktisch in diesem kleinen Gerät schon allein auf der Ebene, was drin verbaut ist, das Potenzial für eine Überwachung der direkten Umgebung vom Gerät da ist. Also es kann praktisch alles erfassen, außer Geruch. Ist vielleicht das Einzige, was es noch nicht hinkriegt. Könnte vielleicht auch noch kommen. Und aus dieser allein hardware-technischen Zusammensetzung ergibt sich für mich so ein bisschen auch dieser zentrale Punkt, dass jedes Smartphone dazu da ist, Daten zu sammeln und Daten zu generieren. Das ist einfach technisch so bedingt, weil sie auch nicht anders funktionieren können. Sie müssen ja Daten sammeln, damit ich überhaupt jemand eine Nachricht schreiben kann. Das ist vielleicht auch so eine Ebene. Die Eingabe über den Touchbildschirm ist auch so etwas, was häufig vernachlässigt wird als Dateninput. Kann man auch sehr, sehr viel mit anstellen eigentlich. Und dann bin ich im dritten Schritt praktisch erst auf die Software gegangen, die drauf läuft. Weil logischerweise diese verschiedenen Komponenten brauchen niedrigschwelligen Code, der sie überhaupt funktionieren lässt, auf dem dann das Betriebssystem läuft, welches die ganzen Elemente kontrolliert, ansteuert, anspricht, auf dem dann nochmal die ganzen Programme laufen, die wir auch alltäglich nutzen. Und bei diesen Programmen gibt es einerseits schon allein die Ebene, wie sie programmiert werden, wo der Einfluss von den Herstellerfirmen mit reinkommt, die logischerweise die Programme so programmieren, dass sie ihnen möglichst viel Profit geben und denen ist relativ egal, was wir damit eigentlich machen wollen, außer dass es sich halt verkaufen muss. Und das bedeutet auch, dass sie gerne und viele Daten auch zurücksenden und dass häufig auch es möglich ist, auf die Geräte weiterhin Zugriff zu kriegen von außerhalb, weil sie ein Interesse daran haben, schon allein um Updates praktisch einspielen zu können. Und auf der Programmebene sieht man dann sehr schnell, dass die häufigsten Programme, die verwendet werden, gibt es im Wesentlichen soziale Medienplattformen und Messenger als zwei große Kategorien. Und das dritte ist tatsächlich Spiele. Das sind so die drei großen Sachen, die mit Smartphones gemacht werden. Und dazu vielleicht auch noch, also soziale Medien und Plattformen schließt in diesem Fall tatsächlich auch sowas wie Amazon ein, also auch digitale Märkte und sowas, wo sehr, sehr viel Nutzer-Content und Nutzer-Feedback mit einfließt. Ich glaube, das ist so grob der Überblick, wo ich alles Machtbeziehungen gefunden habe.
Du hast gerade am Ende Amazon angesprochen und dann gibt es ja noch so große Tech-Unternehmen wie Google, aber auch Microsoft. Wie verhält es sich denn da mit diesen Unternehmen vielleicht auch im Verhältnis zu Regierungen? Ich fand das auch interessant, was du gerade zu Huawei gesagt hast, die ja immer wieder auch in den letzten Jahren kritisiert worden sind im Westen, wo es darum ging, soll digitale Infrastruktur von denen zur Verfügung gestellt werden oder lieber nicht. Wie ist dieses Verhältnis von einerseits Regierungen, die vielleicht Interesse daran haben, auch Daten über BürgerInnen zu erlangen, andererseits Unternehmen, die Daten vor allem aber erheben, um sie wiederum auch zu Profit zu machen. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen Akteuren und ist das ein gleichberechtigtes oder genau, wie sieht das aus?
Also ich glaube, von Gleichberechtigung kann in keinem dieser Bereiche gesprochen werden. Ich würde mal ein bisschen versuchen, das aufzutrennen. Und zwar so ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel oder Amazon und auch Google arbeiten ganz, ganz arg darüber, dass sie praktisch sich finanzieren über Werbung. Das ist jetzt bei Facebook, um einfach mal eine Zahl zu nennen, 98% der Einnahmen sind Werbeeinnahmen. Und man kann sich so grob vorstellen, wie viel Geld Facebook eigentlich verdient. Ich glaube, so genauso vorstellen kann sich das eigentlich niemand von uns. Das sind absurde Summen. Und das bedeutet, dass die ökonomisch treibende Kraft dahinter ist es, möglichst viele Daten zu kriegen, weil diese Unternehmen so arbeiten, dass sie anhand von, wie Nutzer Smartphones verwenden, was sie eingeben, was sie schreiben, was sie bestellen, was sie geschrieben kriegen von anderen Leuten und wo sie hingehen und was sie sich anschauen, wovon sie Fotos machen und so weiter, daraus Profile erstellen, um dann gezielte Werbung anzuwenden. Diese Profile bringen viele Probleme mit sich, weil sie unter anderem so Kategorien wie sexuelle Identität zum Beispiel mit beinhalten und auch diese konstruierte Terminus Rasse praktisch mit reinspielt. Das bedeutet, dass dann praktisch bei der Werbungsanzeige, was so die Hauptfunktion ist, diese Profile in Gruppen klassifiziert werden und unterschiedliche Werbung angezeigt wird, also eine gezielte Einflussnahme auf, was die Leute sich anschauen sollen, kaufen sollen, machen sollen. Anhand eben von gesellschaftlicher Diskriminierung eigentlich, also einer gruppenbezogenen Diskriminierung. Das muss man auf der einen Seite ganz, ganz konkret feststellen und wenn wir uns anschauen, wie häufig wir uns innerhalb dieser Ökosysteme von diesen Firmen bewegen, betrifft das ganz, ganz viel von unserem Leben. Also ich glaube so, inzwischen ist ja Facebook nicht mehr so ganz so beliebt, stattdessen ist es halt Instagram oder Twitter oder WhatsApp, aber das Prinzip dahinter, WhatsApp gehört ja eh zu Facebook, das Prinzip dahinter ist eigentlich dasselbe, dass ja diese Inhalte, die einem da angezeigt werden, sind Algorithmen gesteuert. Wie diese Algorithmen funktionieren, können wir nicht wissen, das sind Firmengeheimnisse. Aber diese Algorithmen nehmen uns praktisch die Handlungsmacht weg, selber zu entscheiden, was wir sehen. Was ja eigentlich das Tolle an einer kommunikativ vernetzten Welt ist, dass ich jederzeit alles irgendwie angucken kann und stattdessen wird mir das vorsortiert. Und das ist so eine ganz, ganz konkrete Einflussnahme von Firmen auf, was ich überhaupt wahrnehmen kann über ein Smartphone. Twitter hat vor 4 oder 5 Jahren auch so einen Algorithmus eingeführt. Davor war es tatsächlich zeitbasiert. Jetzt ist es auch vorsortiert nach den Interessen, was das Unternehmen da halt reinprogrammiert. Und dasselbe haben wir logischerweise auch bei Google. Dazu kommt dann noch, dass Google auch noch E-Mails mitliest und sowas, einfach nur für weitere Werbeprofile. Das bedeutet, dass hier diese Profilerstellung für die Werbung schon mal mit einspielt, aber zusätzlich auch eine Manipulierung stattfindet für andere Interessen. Das haben wir gesehen beim Cambridge Analytica-Skandal. Da hat Facebook 87 Millionen Menschen manipuliert vor einer Wahl in Richtung, was sie wählen sollen. Und Facebook macht damit immer wieder Experimente und tut immer wieder versuchen, praktisch zu beeinflussen oder zu gucken, wie weit sie beeinflussen können, wie Leute wählen. Das heißt, es hat auch noch eine gesamtgesellschaftliche Tragweite jenseits vom Konsum hinaus. Das mal zu der Rolle von den Unternehmen praktisch. Regierungen haben da nochmal eine andere Stellung. Einfach aufgrund dessen, dass sie national begrenzt sind und nicht international agieren. Und gleichzeitig aber mit Gesetz und Recht praktisch sich ein anderes Ausmaß an Eingriffsmöglichkeiten schaffen können. Ganz konkretes Beispiel ist China, die es geschafft haben, praktisch mit der Einflussnahme auf WeChat, was so das beliebteste WhatsApp-ähnliche Programm in China ist, es hinzukriegen, dass jeder chinesische Bürger mit einem Smartphone im Wesentlichen dem Staat Daten zuspielt. Jetzt nicht nur dem Unternehmen, sondern auch dem Staat. Weil in China bei jedem Unternehmen der Staat irgendwie mit involviert ist und auch Teil des geheimdienstlichen Apparats ist, nenne ich es jetzt mal. Und WeChat funktioniert insofern anders als WhatsApp, als dass alle Programme, die jetzt Nutzer benutzen wollen, über WeChat installiert wird. Also es ist also nicht nur ein Chatprogramm, sondern ich habe da auch meine ganzen anderen Programme drin. Alles in einer App und ich kann darüber bezahlen. Das heißt, über finanzielle Transaktionen weiß der Staat plötzlich auch Bescheid. Und daraus entwickelt hat sich diese Idee von diesem Social Credit System, was im Wesentlichen bedeutet, dass in China zumindest momentan noch weitestgehend experimentell, aber zunehmend mehr bewertet wird, wie ich mich online verhalte, was ich kaufe, mit wem ich kommuniziere, was ich kommuniziere, um mir so einen Social Credit Score zuzuschreiben. Und anhand von dessen kriege ich dann gewisse Dienstleistungen vom Staat. Das ist so das maximale, momentan dystopische, was für einen Einfluss ein Staat eigentlich da gerade kriegen kann.
Jetzt ist das ja hier noch nicht so weit wie in China möglicherweise. Trotzdem wissen ja auch hier die Menschen, dass sie beobachtet werden sozusagen, oder das beobachtet klingt so aktiv, zumindest, dass die Daten gesammelt werden über die jeweiligen NutzerInnen. Was für einen Einfluss hat das denn auch auf die NutzerInnen von Smartphones oder auch von anderen digitalen Diensten?
Also ich habe ja vorhin schon kurz von der zentralen Überwachungsfunktion gesprochen und das ist auch der Kernelement der Einflussnahme im Wesentlichen. Also ganz, ganz viel ist momentan, Daten werden gesammelt und irgendwie ausgewertet und ich weiß das auch als Nutzer. Allein, wenn du jetzt auf dein Smartphone schaust und siehst, wie häufig du in der Woche eigentlich am Smartphone warst, beeinflusst das logischerweise dein weiteres Verhalten. Das ist auch eine ganz natürliche Reaktion. Wenn andere Menschen beobachten, was wir tun, verhalten wir uns anders. Das ist halt so. Und das wird da praktisch ausgenutzt, um Verhalten zu generieren, das gewünscht ist oder angestrebt wird. Auf der Seite von Unternehmen für Profitinteressen, auf der Seite von Regierungen auch für etwas, was ich als in Anlehnung an Foucault biopolitische Interessen bezeichnen würde. Also gezielt die Steuerung von Gesellschaftsentwicklung. Das sind so Beispiele, wie das die britische Regierung empfohlen hat, dass Leute doch eine Gesundheits-App verwenden sollen, um ihre eigene persönliche Gesundheit zu optimieren, damit sie dem Steuerzahler weniger zur Last liegen, weil sie nicht mehr so häufig ins Krankenhaus müssen. So ein ganz konkretes Beispiel, wie eine, naja, es ist eine Monarchie und keine Demokratie, aber praktisch eine demokratische Regierung sozusagen Einfluss nehmen möchte im Interesse von dem Staatswohl sozusagen. Ob das jetzt wirklich ein gesellschaftliches Wohl ist, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Debatte. Und das ist auch so einer von diesen Punkten, dass inzwischen dieses Selbstüberwachen massiv ausgebaut wurde, sowohl im Bereich von Sport, aber auch Essen, Gesundheit und auch innerhalb von der Unternehmenskultur. Also dass Mitarbeitende überwacht werden und Feedback kriegen und Rankings kriegen, mit denen sie dann immer wieder praktisch konfrontiert werden. Wie gut arbeite ich? Wie diszipliniert sitze ich dran? Wie motiviert arbeite ich für mein Unternehmen? Ein ganz krasses Beispiel sind da so Unternehmen wie Lieferando und Uber und Ähnliches, die eigentlich im Wesentlichen, wo das Smartphone schon das Produktionsmittel ist, weil da die App draufläuft, mit der ich Aufträge kriege, wo ich meine Rankings reinkriege, wo ich praktisch weiß, wann ich wie viel noch arbeiten muss. Also da läuft alles nur noch über dieses eine App. Das ist so dieser eine Bereich, wo dann diese Überwachung ganz, ganz stark reinspielt. Und dieses Feedback ist halt dann nochmal wichtig. Also sobald ich auch noch Rückmeldung von dieser Überwachung kriege, gehe ich nochmal stärker drauf ein. Und deswegen spreche ich von Macht und nicht Gewalt, weil es praktisch nur ein Feedback ist, auf das ich reagiere und noch keine Gewaltausübung, also keinen Zwang zu irgendetwas.
Jetzt vielleicht nochmal als abschließende Frage, diese Digitalisierung, die ist ja längst Teil des Alltags, die kann nicht mehr zurückgedreht werden und sie sollte wahrscheinlich auch nicht unbedingt zurückgedreht werden. Trotzdem könnte es möglicherweise andere gesellschaftliche Umgänge mit Digitalisierung und zum Beispiel auch mit Smartphones geben. Hast du da im Rahmen deiner Masterarbeit dich auch damit beschäftigt oder gibt es da Ratschläge, die du vielleicht auch erteilen könntest, wie ein möglicherweise emanzipatorischer Umgang mit Digitalisierung aussehen könnte, auf was da vielleicht auch geachtet werden müsste gesellschaftlich, um Machtbeziehungen nicht noch größer werden zu lassen, sondern sie eher zu minimieren?
Also leider konnte ich in der Arbeit selber da nicht viel drauf eingehen, weil die deutsche Wissenschaft nicht normativ ist, sondern objektiv, behauptet sie zumindest. Und dementsprechend politische Vorstellungen da wenig eine Rolle spielen. Aber was es auf jeden Fall zu beobachten gab, es hat sich für mich so ein bisschen das bestätigt, worauf ich gehofft habe, dass es nicht nur eine Dystopie ist, auf die wir da zusteuern, sondern es gibt auch Ansätze, wie Smartphones genutzt werden können, um unseren individuellen Handlungsspielräume auszuweiten. Also das sehen wir auf der einen Seite schon allein darin, wie der relativ leichte und teilweise auch freie Zugang zu Wissen unser Leben verändert, also dass wir jederzeit alle möglichen Informationen bekommen können oder sehr viele davon. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Sachen, an die wir nicht rankommen. Und auf der anderen Seite, dass es viel leichter ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen, Diskurse zu formen, Debatten zu führen und darüber Gesellschaft mitzugestalten. Und das sind so die Stärken. Und wenn ich jetzt da Ratschläge rausziehen sollte, würde ich sagen, auf der einen Seite ist es wichtig zu schauen, dass wir diese Elemente stärken, also die individuelle Wissenszugang und Kommunikationsmöglichkeiten zu stärken und diese rausziehen aus den geschlossenen kommerziellen Räumen von den großen Unternehmen. Das bedeutet gezielt weg von den geschlossenen Programmen, deren Quellcode wir nicht wissen, wo wir nicht wissen, wie die Algorithmen funktionieren, und zu sagen, nein, wir wollen bewusst diese Debatten in einen offenen Raum führen, wo das möglich ist, und gleichzeitig damit auch so ein bisschen die Kontrolle über die Programme selber an uns zu reißen. Und dann schlussendlich muss logischerweise auch noch ein bisschen was geändert werden an was für Hardware eigentlich verbaut ist und wie das produziert wird. Da ist Fairphone, geht da schon in eine gute Richtung. Die versuchen zumindest die Produktion einigermaßen fair zu gestalten. Anhand deren Erfolg sieht man auch, wie schwierig das ist. Und dann letztlich Richtung Regierung. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, weil der Eingriff mit der Politik über Apps jetzt auch vor allem im Zuge der Corona-Pandemie ist sehr, sehr attraktiv, um Gesellschaften zu steuern. Aber solange unsere Gesellschaften nicht basisdemokratisch organisiert sind, ist das, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Und dagegen muss sich gewehrt werden. Und das ist ein politisches Thema, da muss agiert werden von Menschen, die sich da in die Richtung organisieren wollen.